Beim Thema unerfüllter Kinderwunsch wird fast automatisch zuerst auf den Körper der Frau geschaut. Untersuchungen, Behandlungen, Verantwortung, vieles landet früh bei ihr. In dieser Folge drehen wir die Perspektive bewusst um. Denn Fruchtbarkeit ist kein reines Frauenthema. Auch beim Mann spielen Biologie, Alter und Lebensstil eine entscheidende Rolle. Deshalb beginnen wir heute dort, wo bislang zu selten hingeschaut wird, beim Mann. Hier bei uns sitzt Professor Dr. Timo Strünker. Er ist Professor an der Universität Münster und international anerkannter Experte für männliche Fruchtbarkeit. Zudem ist er Teil des Sonderforschungsbereichs zur männlichen Infertilität. Sein Team erforscht, wie Spermien funktionieren und warum es manchmal trotz scheinbar normaler Befunde nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Für seine Arbeit, darunter innovative diagnostische Tests wie den Kätzbär-Test, wurde er mehrfach ausgezeichnet und international wahrgenommen. Sein Ziel? Männliche Unfruchtbarkeit besser verstehen und die Verantwortung bei unerfülltem Kinderwunsch gerechter verteilen. Hallo Timo, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor für uns. Was machst du genau?
Ja, also ich bin Timo Strünker, wie du schon gesagt hast, und ich bin eigentlich von Hause aus Biologe, habe dann in Biochemie promoviert und leite hier am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe, in der wir uns ja mit der sogenannten molekularen Reproduktionsphysiologie beschäftigen. Hört sich irgendwie kompliziert an, am Ende geht es darum, zu verstehen, wie so die Spermien vom Mann funktionieren, wie die Eizelle aufspüren und befruchten, was dabei schiefgehen kann und wie man vielleicht die Erkenntnisse nutzen kann, um zum Beispiel neue Verhütungsmittel zu entwickeln, die eben auf diese Spermien einwirken.
Ja, oder um den Frauen halt zu helfen, die vielleicht immer denken, es liegt an ihnen, ne?
Ja, das steckt da indirekt drin, denn tatsächlich, und da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf, die Erkenntnisse zu den Ursachen der männlichen Unfruchtbarkeit, die kommen in der Regel nicht den Männern selber zugute, sondern am Ende profitiert davon praktisch ausschließlich die Frau.
Super. Dann würde ich aber trotzdem einmal noch mal ganz gern weg von deinem Thema gehen. Ja. Wir stellen immer am Anfang eine Frage. Ja. Was wäre aus deiner Sicht die effektivste Strategie für ein kinderloses Leben? Oder anders formuliert, wenn du ein Handbuch schreiben müsstest, so ruiniert man seine Fruchtbarkeit wissenschaftlich fundiert. Was stünde da drin?
Jetzt, was den Mann angeht oder was die Frau angeht?
Gerne beide. Mann kennst du dich ja aus, aber mit Frauen schätze ich mal auch.
Also beim Mann würde ich sagen, da ist es tatsächlich so wie bei allem so im Leben. Also man kann seine Fruchtbarkeit ganz gut durch einen schlechten Lebensstil ruinieren, Rauchen, Alkohol, ein schlechter Lifestyle. Alles das ist, sagen wir mal, der Spermienproduktion nicht förderlich. Da würde ich sagen, ist so das größte Problem.
Spielt Stress auch eine Rolle beim Mann, wenn die Qualität nicht gut ist? Oder hat das keine Auswirkung auf die Spermienqualität?
Ja, da muss ich gestehen, könnte sein, dass es dazu Studien gibt, die sind mir nicht bekannt. Ich glaube, Stress spielt bei unerfülltem Kinderwunsch immer eine Rolle. Denn irgendwann, glaube ich, ist es für die Paare eben auch, entsteht halt eben ein Druck, ne? Eben dann jetzt zu bestimmten Zeitpunkten Geschlechtsverkehr zu haben, weil man irgendwie das alles timet mit dem Eisprung und so weiter. Und ich glaube, dass wenn ihr einmal mit Reproduktionsmedizinern sprechen würden, die wirklich dann diese Paare betreuen und sehen, ich behaupte, wenn man mit denen spricht, werden die einem ganz viele davon erzählen können, was der Stress am Ende dann dazu beiträgt, dass dieser Kinderwunsch nach wie vor unerfüllt bleibt. Aber da bin ich jetzt wiederum überfragt, weil ich halt eben keine Patienten sehe selber. Ne?
Gibt es eigentlich Zahlen dazu, wie sich die Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch zwischen Männern und Frauen verteilen? Und wie oft bleiben die Gründe eigentlich unklar?
Das ist eine zweigeteilte Frage, die muss man so ein bisschen sezieren. Also die Verteilung, da gibt es ganz gute Erkenntnisse drüber. Es ist so, als Daumenregel kann man sich vorstellen, dass bei einem Drittel der Fälle, bei einem unerfüllten Kinderwunsch von einem Paar, die Ursache bei der Frau liegt. Bei etwa einem weiteren Drittel liegt die Ursache beim Mann alleine. Und beim letzten Drittel sozusagen sind es oft Faktoren, die von beiden dazu beitragen. Also der Mann könnte irgendwie eine Einschränkung der Fruchtbarkeit haben, die Frau auch eine leichte Einschränkung der Fruchtbarkeit. Und wenn so ein Paar dann zusammenkommt, dann haben die halt eben auch Probleme, Kinder zu bekommen. Also diese ein Drittel, das ist, glaube ich, das, was man sich so merken kann.
Normalerweise ist es ja so, dass eher bei der Frau zuerst geguckt wird, wo da das Problem liegt, dass eben keine Schwangerschaft zustande kommt, oder?
Naja, ich glaube, es ist wahrscheinlich so immer noch heutzutage, dass zunächst die Frau eben mit dem unerfüllten Kinderwunsch zum Arzt geht, zu ihrem Gynäkologen, sich dort beraten lässt. Aber tatsächlich, wenn dann der Gynäkologe vielleicht eine Überweisung in ein Kinderwunschzentrum stellt, dann ist es schon so, dass der Mann, und das sind auch die klinischen Vorschriften, dass eben auch der Mann untersucht wird. Und da untersucht man dann insbesondere halt eben die Qualität von dem Ejakulat von dem Mann. Und das gehört zur Routineuntersuchung schon dazu bei unerfülltem Kinderwunsch.
Kommen wir mal zu drei Mythen, also die ich so auch im Kopf habe über männliche Fruchtbarkeit, die sich irgendwie so besonders hartnäckig halten. Die erste Mythe ist, Männer bleiben ewig fruchtbar bis ins hohe Alter.
Ja, das ist kein Mythos, das stimmt schon. Also Männer können bis an ihr Lebensende Kinder zeugen. Theoretisch. Ich denke so, dass mit zunehmendem Alter schon das so ist, dass die Gefahr, dass die Männer halt ja an ihre Kinder ja genetische Varianten vererben, die dann eben zu Schwangerschaftsabbrüchen führen können. So, die wird größer im Grunde genommen, aber im Grunde genommen stimmt das schon. Ne? Ein Mann kann bis ans Lebensende Kinder zeugen, wenn er möchte.
Spermiogramm, gut, alles gut?
Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Denn was wir wissen ist, dass Paare mit unerfülltem Kinderwunsch in die Kinderwunschklinik kommen und sich da untersuchen lassen. Und dass dann schon beim Mann eigentlich auf den ersten Blick ein ganz normales Spermiogramm dann erstellt wird, wo dem Mann mitgeteilt wird, alles scheint in Ordnung. Nichtsdestotrotz kann der Mann trotzdem keine Kinder bekommen. Also die Idee, mein Spermiogramm sieht gut aus und das ist sozusagen der Beweis dafür, dass es nicht an mir liegen kann. Das ist falsch, das ist ein Mythos, ja.
Der dritte Mythos, den ich noch habe, das ist, Lifestyle spielt beim Mann keine Rolle.
Doch, Lifestyle spielt beim Mann eine große Rolle. Man weiß schon, dass eben solche Lifestyle-Faktoren wie Nikotin, Alkohol, schlechter Lebensstil eben schon die Produktion der Spermien beeinträchtigen kann. Das wird hier in der Klinik eben auch den Paaren dann, auch den Männern empfohlen, ne? Eben auf solche Dinge wie Alkohol, Nikotin zu verzichten und eben einen gesünderen Lifestyle versuchen an den Tag zu legen, um zum Beispiel seine Ejakularqualität zu verbessern.
Ist da auch Übergewicht ein Thema zum Beispiel?
Übergewicht ist, glaube ich, auch ein Thema, aber nicht so stark eben wie Alkohol, Nikotin und diese ganzen Sachen.
Weil das ist ja bei Frauen noch meistens.
Das ist bei Frauen ein größeres Thema, ja.
Wie lange dauert denn so eine Umstellung? Also wie lange muss der Mann denn sich quasi diesen neuen Lifestyle aneignen, damit man sagen kann, es hat eine Auswirkung auf die Qualität?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also es bringt nichts, mal eine Woche oder so auf Alkohol und Nikotin zu verzichten, in der Hoffnung, dass es dann schon wieder besser wird. Dazu muss man sich überlegen, wie lange es eigentlich braucht, um eine Runde neue Spermien zu produzieren. Ja, das dauert etwa ja so 70 Tage, ne? Bis ein Mann neues Spermium produziert hat. Also man muss dann schon mal so 3 Monate mindestens seinen Lebensstil ändern, um dann die Hoffnung zu haben, dass dann eine neue Charge Spermien produziert wird, sozusagen, die eben unter besseren Bedingungen produziert wurde und dann vielleicht besser performt. Ne?
Aha. Das wird anstrengend.
Ja, lange 3 Monate.
Wenn wir jetzt über diese Mythen sprechen, du hast mir ja gerade schon gesagt, es sind gar nicht alles Mythen, aber wie wirkt sich das dann deiner Meinung nach bis heute auf die Frauen aus? Also auch zum Beispiel das mit dem Spermiogramm, ne? Wenn der Mann zurückkommt und sagt, alles ist fein, das könnte ja durchaus auch ein Problem werden, weil dann wird bei ihr vielleicht vermehrt gesucht oder sie denkt, das ist ihr Fehler. Also was denkst du, wie diese Mythen sich auf die Frauen auswirken?
Also zunächst muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal sich überlegen, wie häufig das eigentlich ist, dass ein Mann unfruchtbar ist, obwohl er ein normales Spermiogramm hat. Also alles sieht unter dem Mikroskop eigentlich ganz normal aus. Da kann man sich das so auch vorstellen, dass bei 2/3 der Männer, die unfruchtbar sind, erkennt man sofort, warum dieses Paar ein Problem hat mit dem Kinderkriegen. Weil bei 2/3 der Männer ist es entweder so, dass die Männer gar keine Spermien produzieren oder viel zu wenig oder die Spermien bewegen sich nicht oder nur schlecht oder die Spermien sind verkrüppelt. Und oft ist es auch eine Kombination von diesen Faktoren. Und dann ist es irgendwie klar, das kann nicht funktionieren, ne, mit so einer Ejakulatqualität. Aber das sind 2/3 der Männer. Bei 1/3 der Männer sieht tatsächlich unter dem Mikroskop alles ganz normal aus. Und die haben eine ganz normale Ejakulatqualität. Da spricht man von einer ja unerklärbaren männlichen Unfruchtbarkeit. Und natürlich ist es bei diesen Fällen ziemlich frustrierend, weil das sind meistens die Paare, wo bei der Frau vermeintlich auch alles okay ist, beim Mann ist vermeintlich alles okay und die gehen dann nach Hause mit einer ziemlich unbefriedigenden Diagnose, ja unerklärliche Fruchtbarkeit. Und ich behaupte, dass es in diesen Fällen meistens dann immer noch so ist, dass am Ende eher die Frau irgendwie dafür verantwortlich gemacht wird. Denn ich glaube schon, in der Gesellschaft ist es immer noch so, dass das Thema Kinderkriegen, Unfruchtbarkeit in der Regel der Frau anhaftet, weil man halt eben nicht so viel darüber weiß, welche Rolle eigentlich der Mann spielt.
Ja, ich hoffe, dass da sind wir richtig mit der Frage bei dem Thema. Versuchen es mal, weil besser auskennen als wir, kennst du dich auf jeden Fall. Wie sieht denn so ein typischer Behandlungsweg in Deutschland aus und welche Behandlungsmethoden gibt es? Also wenn man jetzt nicht schwanger wird.
Also im Grunde genommen, wenn man jetzt von sogenannter medizinisch assistierter Reproduktion spricht, gibt es eigentlich, sag mal, vier Dinge, die meistens getan werden. Man kann Geschlechtsverkehr zum optimalen Zeitpunkt zum Beispiel empfehlen und auch den Paaren helfen, sich da zu synchronisieren, was, glaube ich, schon oft zum Erfolg führen kann. Dann kann man eine intrauterine Insemination machen als nächsten Schritt. Da gewinnt man die Spermien vom Mann und bereitet die so ein bisschen auf und gibt die dann der Frau, bildlich gesprochen, mit so einem kleinen Katheter an den Eingang des Eileiters sozusagen, damit die Spermien einen kürzeren Weg zurückzulegen haben zur Eizelle. Und das kann dann zum Erfolg führen. Wenn das auch nicht klappt, macht man eine klassische In-vitro-Fertilisation. Da gewinnt man von der Frau die Eizellen, vom Mann die Spermien, gibt die in der Petrischale zusammen und lässt die Spermien dann hoffentlich die Eizelle befruchten. Danach entwickelt sich die befruchtete Eizelle ein paar Tage im Labor und dann gibt man den Embryo, sogenannten Embryo der Frau wieder zurück in die Gebärmutter. Oder, und das ist dann die invasivste Methode der medizinisch assistierten Reproduktion, da gewinnt man wieder die Eizellen von der Frau, gewinnt die Spermien vom Mann und injiziert dann wirklich mit so einer scharfen Nadel ein einziges Spermium in eine Eizelle der Frau, um die Eizelle zu befruchten. Dann werden die auch wieder nach der Befruchtung, wenn es erfolgreich ist, ein paar Tage im Labor angezüchtet zu einem Embryo und dann wird auch wieder der Embryo der Frau eingesetzt. Das sind so die Sachen, die zur Verfügung stehen.
Aber toll, dass das auch geht, oder?
Mhm. Das ist schon faszinierend, auch für mich als Wissenschaftler, wenn man mal live dabei ist, hat man halt hier an so einem Zentrum die Chance, sich anzuschauen, wie so eine Behandlung wirklich dann am Ende auch im Labor durchgeführt wird, kann man sich am Ende nicht vorstellen, ne, dass das am Ende funktioniert und da dann einfach gesunde Kinder bei rumkommen, wenn man sieht, was da alles gemacht wird. Das ist absolut faszinierend, muss ich sagen.
Man hört ja häufig, wenn aus dem Bekanntenkreis, wenn die das eben gemacht haben, dass es dann zu Zwillingsschwangerschaften kommt oder Drillingsschwangerschaften. Wie kann man das denn erklären?
Bei so einer künstlichen Befruchtung, ob man so eine klassische In-vitro-Fertilisation macht, also man gibt die Eizellen und Spermien zusammen, dann müssen die Spermien die Eizelle selber befruchten, oder man macht diese Injektionen in die Eizelle. Das macht man dann nicht mit einer Eizelle, sondern man versucht von der Frau sehr so viele Eizellen wie möglich zu gewinnen und dann auch so viele Eizellen wie möglich zu befruchten. Und dann war es sehr, sehr, sehr lange die Praxis, eben den Frauen nicht eine befruchtete Eizelle wieder einzusetzen, sondern zwei, manchmal hat man sogar drei eingesetzt. Und das hat halt eben die Chance, dass man Zwillinge bekommt, dramatisch erhöht. Zum einen die Chance, dass man erfolgreich ein Kind bekommt, aber dadurch erhöht man eben auch diese Zwillingsrate. Aber da muss man sagen, da hat in der Reproduktionsmedizin auch ein Wandel stattgefunden. Wenn man heutzutage in eine Kinderwunschklinik geht und so eine Behandlung durchführt, da wird einem in der Regel nur ein Embryo eingesetzt, weil man nämlich diese Zwillingsschwangerschaften unbedingt verhindern möchte. Und das ist auch sehr effektiv dann zu verhindern damit. Aber man kann natürlich trotzdem auch wenn man eine medizinisch assistierte Reproduktion macht und man bekommt nur eine befruchtete Eizelle wieder eingesetzt, dann kann man trotzdem noch Zwillinge bekommen.
Ja, nämlich eineigige
Zwillinge. Ja, genau.
So genau. Heißen die ja, auch,
genau.
Ne?
Ja. Und in dem Fall tatsächlich kann auch so einer eingesetzten Eizelle ein eineiiger Zwilling oder zwei eineiige Zwillinge, die dann zwei rauskommen.
Ja. Da sind ja aber bestimmt sehr viele Medikamente nötig. Da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Risiken und Nebenwirkungen für die Frau, ne? Wenn sie so eine Phase quasi durchläuft, wenn sie so eine Behandlung mitmacht, dass da viele Stimulantien und Medikamente eingesetzt werden. Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es denn da? Kannst du uns dazu was sagen?
Klar, die Frau muss ein bestimmtes Programm von Hormonen zu sich nehmen, um eben dafür zu sorgen, dass in deren Eierstock eben nicht nur eine Eizelle heranreift, wie es normalerweise ist, sondern eine ganze Reihe, ne, möglichst viele Eizellen heranreifen, die man dann zu einem bestimmten, genau getimten Zeitpunkt der Frau entnehmen kann für diese künstliche Befruchtung. Und das geht schon eben mit der Gabe verschiedener Hormone so einher und das ist schon mit Risiken verbunden und ich glaube schon, dass das nicht sehr angenehm ist.
Du und dein Team, ihr wart maßgeblich an der Entwicklung des Cat-Spear-Tests beteiligt. Kannst du uns mal erzählen, was das genau für ein Test ist, worum es da geht. Also für uns verständlich, auch für Laien verständlich. Was habt ihr da gemacht? Was ist das?
Mache ich gerne. Aber ich glaube, um das so ein bisschen zu verstehen, muss man gedanklich nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal auf diese Männer schauen, die unfruchtbar sind, obwohl sie ein ganz normales Spermiogramm haben, obwohl das Ejakulat perfekt, vermeintlich perfekt aussieht. Und da muss man sich einmal nochmal vor Augen führen, was eigentlich die Konsequenz dessen ist. Das heißt, diese Paare kommen hier in so ein Kinderwunschzentrum, die Untersuchung der Frau, alles normal, beim Mann die Untersuchung vermeintlich alles normal, aber trotzdem irgendwie scheint was mit den Spermien von diesem Mann nicht zu stimmen und deshalb kann der Mann halt keine Kinder zeugen. Und das Problem ist, dass man mit diesen Paaren nicht so richtig weiß, was man mit denen jetzt machen soll. Welche Kinderwunschbehandlung soll man denn jetzt diesen Paaren anbieten, die dann erfolgreich ist? Das weiß man halt nicht. Deshalb ist es oft bei diesen Paaren so, die mit dieser scheinbar unerklärlichen männlichen Unfruchtbarkeit am Ende zu tun haben, dass die dieses gesamte Behandlungsspektrum durchlaufen. Denen sagt man vielleicht zuerst, ja, ihr müsst jetzt mal schauen, dass ihr zum richtigen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr habt, dann guck mal, ob das klappt. Dann macht man vielleicht diese intrauterine Insemination und schaut, ob das funktioniert. Dann macht man vielleicht die klassische In-vitro-Fertilisation, schaut, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir eben diese Injektion der Spermien in die Eizelle. Und das ist wirklich dann am Ende reiner Zufall, an welcher Stelle diese Behandlung funktioniert. Und das ist natürlich für die Paare ein Riesenproblem, denn zum einen vergeht da eine unglaublich lange Zeit. Ne? Mit jedem gescheiterten Versuch einer Kinderwunschbehandlung vergeht die Zeit. Und leider ist es oft so, dass die Paare auch relativ spät in diese Kliniken kommen, sodass für die Frau die Uhr schon relativ weit fortgeschritten ist, was die Fortpflanzung angeht. Also Zeit ist ein Faktor. Das kostet die Paare eine Unmenge an Geld. Mit jeder gescheiterten Kinderwunschbehandlung geht eine Menge Geld verloren. Ein paar tausend Euro kostet das die Paare. Und natürlich das medizinische Risiko für die Frau akkumuliert. Jedes Mal wieder neu behandelt, jedes Mal wieder neu hormonstimuliert, jedes Mal wieder eine Eizellentnahme. Und das ist irgendwie ein Problem. Das ist rein offensichtlich. Und deshalb ist es halt der Auftrag an die Forschung, sprich an so Leute wie mich, ja, besser zu verstehen oder aufzuklären, was denn die Ursachen sein können der Unfruchtbarkeit bei Männern, bei denen das Ejakulat eigentlich ganz normal aussieht. Denn wenn wir die Ursachen verstehen, also was der Grund ist für die Unfruchtbarkeit, warum können die Spermien von diesen Männern, obwohl sie eigentlich ganz normal aussehen und der auch ausreichend produziert, warum können die Eizelle nicht befruchten? Wenn wir das verstehen, dann können wir vielleicht den Paaren zukünftig auch eine Behandlung anbieten, wo man sagt, ja, ja, diese Methoden funktionieren nicht, sie müssen diese Methode nehmen, weil wir wissen, bei dieser Art von Infertilität beim Mann, da hilft nur diese Methode. Und da kommt jetzt dieser Kätzbär-Test zum Tragen. Also Kätzbär ist so ein Schleusenprotein, was sich in dem Schwanz der Spermien befindet. Da spielt das eine wichtige Rolle. Vielleicht kommen wir da noch gleich drauf, was das für eine Rolle spielt. Und da haben wir uns schon sehr lange mit beschäftigt. Wir konnten dann irgendwann zeigen, dass, wenn das der Fall ist, also wenn dieses Protein nicht funktioniert in den Spermien, dann sind alle Kinderwunschbehandlungen, die man so machen kann, zum Scheitern verurteilt. Die einzige Methode, die da funktioniert, ist eben diese Injektion der Spermien in die Eizelle. Und damit kann man diesen Paaren ja ziemlich viel, sag mal, ja, Leid hört sich jetzt so dramatisch an, aber man könnte das medizinische Risiko für die Frau minimieren, man könnte die Kosten minimieren, auch die Zeit verkürzen. Und tatsächlich jetzt seit 2-3 Jahren ist dann dieser Labortest zur Früherkennung dieser Kätzbär-bedingten Unfruchtbarkeit erhältlich und wird in Deutschland in, ich würde mal behaupten, mindestens 75% der Kinderwunschzentren auch mittlerweile routinemäßig eingesetzt, um diese Männer halt rauszufischen. Und damit eben Paaren eben diese Kinderwunschbehandlung zu optimieren.
Super, darf ich da kurz mal gleich nachfragen?
Klar.
Wie kommt man denn da drauf? Also wie kommt man darauf, das zu erforschen, Timo? Also was bringt dich dazu? Also klar, die Dringlichkeit ist mir schon bewusst, ne? Dass das natürlich für die Frauen jetzt eine wahnsinnige Erleichterung ist und dass das ein ganz toller Test ist. Aber wie fängt man denn da an?
Also ich glaube, die Frage ist total berechtigt, aber sie ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, behaupte ich. Denn am Ende ist es so, man muss sich ja überhaupt fragen, warum hocke ich jetzt hier und spreche mit euch über dieses Thema? Wie kommt man grundsätzlich überhaupt dazu, sich in diesem Themenfeld zu bewegen? Und da muss man sagen, bei mir persönlich stammt das daher, dass ich mich schon während des Studiums vor allen Dingen dafür interessiert habe, wie eigentlich ja Zellen in unserem Körper ihre Umwelt wahrnehmen. Ne? Wie können die Umweltreize wahrnehmen? Also wie können Sehzellen im Auge Licht wahrnehmen? Wie können Riechzellen in der Nase Duftstoffe wahrnehmen? Dafür habe ich mich immer schon interessiert. Und was man halt in der Wissenschaft macht, ist, man sucht sich dann halt immer Modellsysteme, wo man das besonders gut untersuchen kann und wo das besonders relevant ist. Und da sind diese Spermien halt ein super System, das zu untersuchen. Denn man muss sich überlegen, dieses Spermium ist die einzige Zelle unseres menschlichen Körpers, was wir in einen fremden Körper einbringen. Und in diesem fremden Körper, ne, der Frau, muss sich jetzt dieses Spermium orientieren, muss die Eizelle aufspüren und am Ende die Eizelle befruchten können. Das bedeutet, dass diese Spermien extrem multitaskingfähig sein müssen. Die müssen sehr sensibel auf Änderungen in ihrer Umgebung, auf Lockstoffe, Botenstoffe reagieren können. Und da haben wir schon vor 20 Jahren angefangen, uns zu fragen, wie machen diese Spermien das eigentlich? Wie nehmen die ihre Umgebung wahr? Wie spüren die die Eizelle auf? Und wie befruchten die am Ende die Eizelle? Das haben wir sehr lange grundlagenwissenschaftlich verfolgt. Also rein, wir wollten es einfach nur wissen, wie es funktioniert. Und irgendwann war uns klar, naja, gut, wenn wir wissen, wie es funktioniert, dann könnte uns auch das den Weg weisen in die Richtung Infertilität. Und so sind wir dann hier gelandet. Also wir haben in einer Arbeitsgruppe sehr lange wirklich rein grundlagenwissenschaftlich gearbeitet. Also gar nicht klinisch, hat nichts mit Klinik zu tun, nichts mit Reproduktion. Aber vor 10 Jahren sind wir dann hier mit unserer Arbeitsgruppe an dieses Zentrum hier gewechselt, mit der klaren Idee, jetzt diese Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung jetzt wirklich in die Klinik zu übertragen. Also so bin ich dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen.
Spannend. Kann man denn irgendwas machen, medizinisch oder therapeutisch, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, es liegt daran? Kann man irgendwie mit Medikamenten oder irgendeine andere Therapie dafür sorgen, dass dieser Ketzberg-Kanal sozusagen seine Funktion erfüllt?
Also grundsätzlich könnte man sich das schon vorstellen, dass man versuchen könnte, pharmakologisch jetzt auf die Spermien einzuwirken, um vielleicht diesen defekten Ketzberg-Kanal da so zu kompensieren, damit die Spermien die Eizelle wieder befruchten können. Das aber, glaube ich, ist wirklich eine rein theoretische Übung, denn am Ende des Tages ist es ja so, dass wir sehr, sehr effektive Methoden haben für die medizinisch assistierte Reproduktion. Und ich glaube, das Entscheidendere ist eben bei dieser Ketzberg-bedingten Unfruchtbarkeit, dass man sie frühzeitig erkennt. Und dann ist wirklich der Weg, den Paaren schon beim ersten Besuch, wenn man es rausgefunden hat, zu sagen, okay, sie können jetzt noch nach Hause gehen, sie können jahrelang noch probieren, das wird nichts geben. Man muss diese sogenannte intrazytoplasmatische Spermieninzucht, die ICSI-Methode bei ihnen anwenden und dann können sie auch ganz normal Kinder bekommen. Denn eine Sache, die so ein bisschen dahinter steckt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wo kommt das denn her, so eine Ketzberg-bedingte Unfruchtbarkeit? Das sind in der Regel ja so genetische Varianten, die der Mann halt trägt in den Genen, die dieses Ketzberg-Protein am Ende kodieren. Und die kann man halt nicht heilen, wenn man so will. Der Mann ist Träger von solchen genetischen Varianten, die dazu führen, dass dieser Kanal in den Spermien nicht funktioniert. Ansonsten ist der Mann kerngesund, weil dieser Ketzberg-Kanal, der muss nur in den Spermien funktionieren. Das ist eine genetische Veränderung beim Mann und die ist auch nicht reversibel. Da kann man eigentlich nichts machen. Man kann ihnen den Paaren nur die richtige Therapie empfehlen.
Wie muss man sich das vorstellen? Was ist eigentlich genau das Problem?
Ja, also, wofür ist dieser Ketzberg-Kanal eigentlich gut? Da kommt man jetzt wieder zu dem zurück, was ich euch gerade erzählt habe. Wie nehmen diese Spermien eigentlich ihre Umgebung wahr? Und da spielt dieser Ketzberg-Kanal eine ganz wichtige Rolle, denn der dient den Spermien ja wie so ein Sensor, mit denen die Botenstoffe wahrnehmen können, die die Eizelle ausschüttet. Und da ist ein wichtiger Botenstoff das Hormon Progesteron. Das schüttet die Eizelle aus, um die Spermien anzulocken. Also die können die Eizelle aufspüren, indem sie dieser Progesteronfährte folgen, die die Eizelle im Eileiter auslegt und in der unmittelbaren Umgebung der Eizelle. Und dieser Ketzberg-Kanal, der ist halt eben der Sensor der Spermien für dieses Hormon Progesteron. Damit nehmen die das wahr. Und was dieser Kanal macht, ist relativ einfach zu erklären. Der sitzt in der äußeren Hülle von diesen Spermien und der kontrolliert da den Durchtritt von Calcium in das Innere des Spermiums. Und das muss man sich vorstellen, die Eileiterflüssigkeit, die ist vom Prinzip zusammengesetzt wie so ein Schluck Mineralwasser. Da ist also Calcium drin und auch viele andere Ionen, die man so im Mineralwasser findet. Und die Spermien kontrollieren sehr genau, welche von diesen Ionen denn in die Spermien gelangen und welche nicht. Und da dient dieser Ketzberg-Kanal wie so ein Schleusenprotein. Der sorgt dafür, der kontrolliert sozusagen den Calciumhaushalt der Spermien. Und wenn dieses Hormon Progesteron diesen Ketzberg-Kanal aktiviert, dann öffnet er sich und dann strömen Calcium-Ionen von der Eileiterflüssigkeit in das Spermium ein Und da ist es für die Spermien das Signal, ihr Schwimmverhalten zu ändern, sich einmal zu orientieren oder auch in der letzten, auf dem letzten Mikrometer den Turbo einzuschalten und sich durch die Eihülle zu bohren. Und deshalb ist dieser Kätzbeckkanal so wichtig. Und wenn der nicht da ist, wenn der nicht funktioniert, was wir wissen ist, dass die Spermien dann praktisch in der Eihülle stecken bleiben und da nicht durchkommen. Wir vermuten aber auch, dass sie im weiblichen Körper schon gar nicht bis in die Nähe der Eizelle kommen, weil sie die auch nicht mehr aufspüren können. Das ist aber deutlich schwerer zu untersuchen. Und das, deshalb nennen wir dieses Kätzbe so ein Schleusenprotein. Es kontrolliert einfach den Durchtritt von solchen Ionen aus der Eileiterflüssigkeit ins Spermium. Das sind so wichtige Signalwege, wie die Eizelle mit dem Spermium kommuniziert. Dafür ist dieser Kanal wichtig.
Gut erklärt, verstehe ich.
Ja.
Und deswegen funktioniert im Prinzip auch dann nur das direkte Einbringen in die Eizelle, damit Befruchtung stattfindet.
Ja, genau. Weil bei allen anderen Methoden, klar, wenn man jetzt sagt, ihr müsst nur zum richtigen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr haben, geht nicht. Aber bei dieser Intra-Uterin-Insemination oder bei der klassischen In-vitro-Fertilisation, da müssen sich die Spermien selber auch noch durch die Eihülle durchbohren können. Und nur bei dieser sogenannten ICSI-Methode, da sticht man halt manuell mit einer feinen Nadel wirklich durch diese Eihülle durch. So wie als ob man morgens das Frühstücksei sozusagen anpiekst, ja. Ja, man kann es sich wirklich so vorstellen. Ja, man sticht durch die Hülle durch und entlässt dann das Spermium ins Innere der Eizelle. Und nur deshalb ist es nur diese Methode, die bei dieser Kätzbeer-bedingten Unfruchtbarkeit dann funktioniert. Man muss den Spermien helfen, die Eihülle zu überwinden.
Die Frau muss ja sowieso irgendwelche Behandlungen machen. Und ob sie jetzt Schritt 1, 2 oder 3 macht, warum macht man nicht sofort den letzten Schritt, weil es dann da auf jeden Fall sicher ist, dass das dann auch klappt?
Es wird in vielen Ländern tatsächlich auch schon so gemacht, dass man sozusagen Standardverfahren ist, man geht irgendwie ins Kinderwunschzentrum, es klappt nicht und schon bekommt man diese ICSI-Methode, sozusagen verschrieben, sag ich mal. Aber tatsächlich ist es so, dass insbesondere auch in Deutschland und auch in anderen Ländern schon das Bestreben ist, eben die Therapie, also die Kinderwunschtherapie, schon auch an die Schwere der Fruchtbarkeitsstörungen anzupassen. Und der Gedanke dahinter ist schon auch, glaube ich, gut nachzuvollziehen. Denn normalerweise ist es ja so, dass der Mann schickt so etwa 300 Millionen Spermien auf die Reise zur Eizelle. Die meisten davon irgendwie schaffen es nicht. Also 99,99% der Spermien nippeln irgendwie ab auf dem Weg zur Eizelle. Am Ende kommen da vielleicht 50, 100 Spermien oben im Eileiter an, um die Eizelle dann zu befruchten. Und da ist dann immer die Frage, ja, welches Spermium schafft es denn dann? Ne? Welches dieser 50, 100, 200 Spermien, die in die Nähe der Eizelle gelangen, welches ist denn jetzt das Spermium, was am Ende die Eizelle befruchtet? Da scheint also noch irgendein Selektionsmechanismus stattzufinden, wo sich vielleicht sogar die Eizelle das beste Spermium aussucht, um sich von dem befruchten zu lassen. Und bei so einer klassischen Insemination oder auch bei der klassischen In-vitro-Fertilisation gibt es diese natürliche Selektion noch. Wenn man diese ICSI-Methode anwendet, dann halt eben nicht. Ne? Dann sitzt der Embryologe oder die Embryologin, meistens sind das tatsächlich Frauen, behaupte ich mal, Embryologinnen, im Labor und schauen dann durch das Mikroskop und sagen, oh ja, das Spermium sieht jetzt am besten aus, das nehme ich mal und jetzt ziehe ich jetzt mal. Und das möchte man halt vermeiden, weil man halt weiß, diese Methoden sind schon sehr sicher. Also wenn man sieht, wie das gemacht wird, kann man gar nicht glauben, wie gut das funktioniert. Und auch, dass die Fehlbildungsraten bei den Kindern nicht sonderlich höher sind als bei einer natürlichen Befruchtung. Die sind schon was höher, aber nicht viel höher. Aber bei dieser ICSI-Methode zum Beispiel sind die dann doch noch am höchsten, ne, von allen drei Methoden. Und deshalb möchte man das eigentlich nur Paaren anbieten, im Idealfall, wo es wirklich auch wirklich eine schwere Fruchtbarkeitsstörung beim Mann vorliegt, der viel zu wenig Spermien hat, verkrüppelte Spermien hat, weil man diese Selektion haben möchte. Das ist so der Grund. Aber tatsächlich in vielen Ländern ist das mittlerweile so, die machen das standardmäßig nur noch so.
Ab 40 muss man sich ja dann auch irgendwann entscheiden, weil die Wechseljahre, die ändern ja dann deine Fruchtbarkeit als Frau.
Ja, ändern ist noch verniedlicht. Ne?
Ja, sie beenden sie.
Na, aber vorher ist es ja schon, also ich behaupte mal, die Leute bekommen immer später Kinder. Und die bekommen auch immer später in solche Kinderwunschzentren. Und die Fruchtbarkeit der Frau, das ist wirklich wie, als ob man an so einer Klippe steht. Ganz lange ist die okay, ne? Aber dann, wenn es um 35, 40, nimmt das sowas von rapide ab. Und da helfen am Ende auch diese Kinderwunschbehandlungen nicht mehr. Ne? Also man muss die Leute aufklären, die müssen einfach früher Kinder kriegen. Gestern noch hat mir ein Kollege einen Artikel geschrieben aus Frankreich. Die französische Regierung hat ein Programm auferlegt, wo sie, ich weiß nicht, ob sie es sowohl Männern als auch Frauen einen Brief nach Hause schicken, wo die jungen Frauen und Männer darüber informiert werden, dass man unbedingt dran denken muss, frühzeitig Kinder zu bekommen und nicht erst mit 35 den Gedanken entwickelt, auch jetzt, wenn ich mit allem fertig bin, dann könnte ich auch noch ein Kind bekommen, sondern dass man das so früh wie nur irgendwie möglich macht, weil natürlich in den westlichen Gesellschaften das ein Riesenproblem ist. Ne? Also man muss die Paare, Frauen, Männer aufklären, sie müssen sich früher vermehren.
Aber das finde ich total interessant, weil du bist ja jemand, der quasi forscht, um es am Ende noch möglich zu machen, aber trotzdem sagst du also ganz klar, wir forschen, um euch die Chance vielleicht auch im späten Alter noch zu geben, aber eigentlich ist nicht gut, macht's nicht, macht's früher. Das ist eigentlich deine Botschaft, oder?
Ja, das muss man so ein bisschen auch auseinander dividieren. Das, was wir machen, diese Forschung, die Männer sind ja ihr Leben lang unfruchtbar. Egal, ob die 20 sind oder 19 oder 17 oder 80, die möchten wir nur so früh wie möglich erkennen, ne, damit man denen halt diese Behandlung optimieren kann. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass, also ich weiß gar nicht, wo mittlerweile die Statistik ist, aber ich glaube, mittlerweile ist die Frau sogar über 30 oder so in Deutschland, wenn sie das erste Kind bekommt. Das ist wirklich ein Problem. Die Leute müssen früher Kinder kriegen.
Frauen überlegen sich ja in der Tat auch sehr häufig, auch gerade wenn es Richtung Wechseljahre geht und sie da schon hingucken können, ob sie, damit sie sich halt noch ein bisschen mehr Zeit lassen können, darüber nachzudenken, ihre Eizellen einfrieren. Da kann ich mir schon vorstellen, was du davon hältst. Wie ist das denn bei Männern?
Social Freezing bei Frauen ist ein großes Thema. Ist natürlich ein Lifestyle-Produkt, muss man sich halt leisten können. Ne? Zahlt man ein paar hundert Euro für, wenn nicht sogar noch mehr, kann sich halt nur eine bestimmte gesellschaftliche Schicht leisten, Social Freezing. Müsste man mal kritisch betrachten, ob das irgendwie was ist, was man möchte. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das etwas, was man tun kann. Und klar, beim Mann kann man auch die Spermien einfrieren und die dann auch nach 10 Jahren wieder auftauen. Dann sind die immer noch okay für eine medizinisch assistierte Reproduktion. Also auf natürlichem Wege kann man dann als Mann keine Kinder mehr erzeugen mit eingefrorenem Spermien. Aber es wird auch gemacht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wo man das tut, das ist zum Beispiel, wenn Männer Krebs haben und stehen vor einer Chemotherapie zum Beispiel, wo man halt eben weiß, unter dieser Chemotherapie kann man halt unfruchtbar werden, weil die halt die Stammzellen im Hoden angreift. Dann werden die Männer gebeten, vor dieser Therapie eben Samenproben abzugeben, damit die eingefroren werden können, damit sie trotzdem noch Kinder bekommen können, trotz eben dieser Krebserkrankung. Das gleiche gibt es übrigens auch für die Frau. Ne? Also für die Frau wird das genauso gemacht.
Also hypothetisch würde das ja bedeuten, dass man hinterher eine eingefrorene Eizelle und eine eingefrorene Spermienzelle zusammenführen kann und dann kann man.
Ja, genau. Und ein weiteres Thema ist es auch, das wird in Deutschland meines Wissens noch nicht gemacht, aber es ist auch etwas, was diskutiert wird. Ich weiß zufällig, dass in England es lange so war und glaube ich immer noch ist, dass Soldaten, die in Einsätze geschickt worden sind, dass denen angeboten ist, bevor sie in den Einsatz gehen, doch eben Spermien einzufrieren für den Fall, dass sie im Einsatz irgendwie verletzt werden durch irgendwelche Minen, Bomben und so weiter. Und das passiert auch wirklich, sodass dann halt eben sie die Chance haben, vielleicht trotz einer Verletzung, die auch die Hoden betreffen, am Ende noch Kinder zeugen zu können. Und ich bin mir sicher, gelesen zu haben, dass es vor 1-2 Jahren tatsächlich das erste Kind oder die ersten Kinder wirklich daraus entstanden sind.
Wenn du da so drauf guckst auf das, was da passiert, also was da im Labor passiert, ja. Also über diese ganze Funktionalität, wie die Kommunikation stattfindet zwischen der Eizelle und den Spermien, ist das wirklich etwas, was man schon komplett versteht? Oder sind da Punkte, wo man sagt, da sind irgendwie Dinge, die können wir überhaupt nicht nachvollziehen, da passiert noch irgendwas, was ganz wild ist?
Die Frage ist sehr gut und auch berechtigt. Sie ist auch einfach zu beantworten. Wir verstehen unglaublich wenig. Wir verstehen das Allerwenigste. Also wir nehmen irgendwelche Petrischalen, irgendwelche Plastikgefäße, in denen wir die Spermien vom Mann dann, nachdem wir sie isoliert haben aus dem Ejakulat, da untersuchen und schwimmen lassen und dann die vielleicht mit diesem Eizellhormon in Kontakt bringen und zu gucken, wie die darauf reagieren, hat natürlich mit der Realität im weiblichen Körper nichts zu tun. Das sind Laborbedingungen. Wir sind einfach noch nicht in der Lage, noch nicht mal nah dran, die Bedingungen simulieren zu können, unter denen so ein Spermium wirklich im weiblichen Körper am Ende performen muss. Das ist schon eine sehr komplexe Umgebung, die können wir nicht nachbilden. Deshalb immer die Frage, wie weit sind sie übertragbar auf das wahre Leben? Und dieser Ketzbecher ist jetzt ein Beispiel dafür, dass das dann schon übertragbar zu sein scheint. Aber jetzt wissen wir, dass diese Ketzbeer-bedingte Unfruchtbarkeit die häufigste Ursache ist für Unfruchtbarkeit bei Männern, die unfruchtbar sind, obwohl sie ein normales Spermiogramm haben. Das sind aber einfach nur 2% der Männer, die unfruchtbar sind, obwohl sie ein normales Spermiogramm haben, bei denen dieser Katzbergkanal ein Problem ist. Das heißt, 98% der Männer haben irgendwelche anderen Probleme, die wir nicht kennen. Das heißt, wir haben mit diesen 20 Jahren Forschung da jetzt so ein ganz kleines Stückchen von dem Kuchen sozusagen da abgekaut. Wir müssen uns halt an diese übrig gebliebenen und an die übrigen 98% ranmachen, um jetzt Schritt für Schritt für Schritt weitere, sagen wir mal, molekularen Ursachen für diese scheinbar unerklärliche Unfruchtbarkeit beim Mann zu finden. Und da kann man sich noch die nächsten 150 Jahre wahrscheinlich mit beschäftigen. Hört sich jetzt alles wie eine riesen Erfolgsgeschichte an, aber es sind wirklich kleine Tippelschritte, die man da in der Forschung unternimmt. Und also die Antwort auf deine Frage ist, ganz, ganz, ganz wenig verstehen wir oder ganz schlecht verstehen wir, wie das am Ende wirklich funktioniert.
Schon, es ist ein Wunder, ne?
Das ist wirklich ein Wunder, ja. Das tatsächlich, und vielleicht um diese Kurve auch nochmal zu nehmen, bevor wir angefangen haben, an diesen menschlichen Spermien zu arbeiten, sehr lange, 10 Jahre lang haben wir uns mit Seeigelspermien zunächst mal beschäftigt. Jetzt stelle ich mal eine Gegenfrage, ja. Warum haben wir uns wohl so lange mit diesen Seeigelspermien beschäftigt?
Passiert das außerhalb, oder?
Ja, genau. Diese Seeigel, die geben halt ihre Eizellen und die Spermien ins umgebende Meerwasser ab. Da müssen die sich finden und befruchten. Das heißt, unter Laborbedingungen ist es total einfach, die natürlichen Bedingungen zu simulieren, unter denen so ein Seeigelspermium am Ende funktionieren muss. Da braucht man nur einen Schluck Meerwasser für. Und deshalb sind die halt seit über 100 Jahren das Modellsystem, wie Eizelle und Spermium miteinander kommunizieren, weil es halt so einfach ist, die natürlichen Bedingungen zu simulieren. Und erst als wir da so ein bisschen das Gefühl hatten, da verstehen wir das ganz gut und haben auch verschiedenste Techniken entwickelt, mit denen wir diese Spermien untersuchen können, haben wir gesagt, jetzt müssen wir aber die Erkenntnisse und Techniken und so weiter auch auf den Menschen übertragen, um zu schauen, wie ähnlich oder unähnlich sind sich denn Seeigel und menschliche Spermien. Und da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, die haben nämlich auch diesen Katzbergkanal. Zum Beispiel, er spielt auch bei Seeigelspermien eine wichtige Rolle bei der Kommunikation zwischen Eizelle und Spermium. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo es von Seeigeln bis zu Menschen sehr ähnlich ist. Aber wir kennen auch große Unterschiede. Ne? Also so ein Seeigel ist dann immer noch kein Mensch, auch wenn es um die Spermien geht.
Ja, dann würde sich die nächste Frage ganz gut anschließen. Wo siehst du denn die spannendsten Entwicklungen in der Reproduktionsforschung und welche neuen Diagnostik- oder Therapieansätze könnten in den nächsten Jahren relevant werden?
Naja, ich glaube, dass es insbesondere beim Mann ganz entscheidend ist, eben sich wirklich dran zu machen, die Ursachen zu verstehen. Ne? Die Ursachen, warum der Mann unfruchtbar ist. Und da muss man auch nochmal so ein bisschen das gedanklich sich nochmal vor Augen führen. Das habe ich am Anfang gesagt, 2/3 der Männer, die sind unfruchtbarerweise nicht genug Spermien produzieren oder gar keine Spermien produzieren oder die verkrüppelt sind. Und das sieht man sofort, verkrüppelte Spermien, die schwimmen nicht. Klar, dass der Mann keine Kinder zeugen kann. Dann hat man zwar eine Diagnose gestellt, also man weiß, warum das Paar oder der Mann keine Kinder bekommen kann, aber man kennt ja nicht die Ursache dafür. Warum produziert er keine Spermien? Warum sind die verkrüppelt? Und da ist es tatsächlich so, dass in 75% der Fälle der Unfruchtbarkeit beim Mann man keine Ahnung hat, was die echte Ursache dafür ist. Man kann es zwar diagnostizieren, man sieht, da stimmt was nicht, aber man hat keine Ahnung, was da dem zugrunde liegt. Und das ist so ein bisschen das, wo wir jetzt auch insbesondere hier in Münster große Anstrengungen reinstecken, nämlich diese molekularen Ursachen, genetische, molekulare Ursachen der männlichen Unfruchtbarkeit zu erforschen, aufzuklären, weil wir auch schon glauben, dass eben die Forschung zu den molekularen Ursachen der Unfruchtbarkeit beim Mann absolut entscheidend sind dafür, um eben die Behandlung, die Kinderwunschbehandlung ja zu optimieren, was dann am Ende, muss man sagen, der Frau zugutekommt. Es gibt ein Beispiel, wo das nicht ist, wo es wirklich dem Mann zugutekommt. Das sind die Fälle von Männern, bei denen man gar keine Spermien im Ejakulat findet. Gibt es also auch, ist ein kleiner Prozentsatz der Männer, die sind unfruchtbar, da findet man gar nicht ein einziges Spermium im Ejakulat. Und bei diesen Männern kann man dann zum Beispiel eine Hodenbiopsie nehmen. Also man nimmt ein kleines Stück Gewebe aus dem Hoden. Da sind hier die Mediziner in Münster auch darauf spezialisiert, diese Operationen durchzuführen. Und findet dann in vielen Fällen, etwa der Hälfte der Fälle, findet man dann im Hoden Spermien oder Vorläufer von Spermien, die man dann nehmen kann und damit eine künstliche Befruchtung machen kann. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo wir hier im Rahmen dieses groß angelegten Forschungsverbundes eben auch die Ursachen erforschen wollen. Was kann dazu führen, dass man gar keine Spermien im Ejakulat hat? Wenn man das weiß auf molekularer Ebene, dann kann man auch vorhersagen, ob es sich überhaupt lohnt, dass der Mann so eine Operation sich unterzieht. Also man kann vorhersagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir eine Hodenbiopsie nehmen, dass man da Spermien drin findet oder nicht. Das ist jetzt so das einzige Beispiel, wo am Ende wirklich der Mann von der Forschung zu den Ursachen der männlichen Unfruchtbarkeit profitiert. In allen anderen Fällen profitiert davon die Frau.
Und die Beziehung.
Die Beziehung sowieso, ja, genau. Und die Kinder, ja, die dann entstehen, hoffentlich.
Ja. Timo, kannst du vielleicht noch mal was zu eurem Team sagen? Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie groß ist denn so ein Team? Wie viel seid ihr denn? Wie viele Menschen forschen in diesem Bereich?
Also bei uns in meiner Arbeitsgruppe, das fluktuiert immer so ein bisschen, aber ich behaupte mal, im Moment sind vielleicht so 15 Leute, die damit beschäftigen. Und das ist ein sehr interdisziplinäres Team von Physikern, Biotechnologen, Biologen. Wir haben auch viele Mediziner, die ihre experimentellen Doktorarbeiten zum Beispiel bei uns machen und an solchen Themen dann forschen. Ja, vielleicht haben wir gleich auch noch Gelegenheit, kann ich euch nur mal ganz kurz zeigen, damit ihr überhaupt vielleicht eine Vorstellung davon habt, wie das in so einem Labor aussieht. Können wir gleich mal kurz ins Labor gehen.
Genau.
Kann ich euch wenigstens einmal kurz zeigen.
Ja, ja.
Ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber was man da so für auch einen Aufwand betreibt, gerätemäßig, um eben solche Fragen zu beantworten. Wie funktioniert dieser Ketzbeck-Kanal? Wie bindet dieses Eizellhormon an diesen Kanal? Wie reagieren die Spermien? Das ist schon mit großem technischen Aufwand verbunden.
Vielen, vielen Dank, Timo. Es war wirklich sehr interessant.
Ja, das freut mich.
Obwohl ich eine Frau bin, ja. Kein Mann, aber ja. Ich glaube, es könnte auch für Männer durchaus sehr, sehr interessant sein, wenn sie bereit sind, sich das anzuhören. Aber ich denke schon. Aber für die Frauen auf jeden Fall.
Mhm. Ja, doch.
Gut.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Schön.
Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann bleib gerne bei uns. Abonniere den Podcast, trag dich in unseren Newsletter ein und begleite uns durch dieses spannende Jahr voller Erkenntnisse und Aha-Momente. 40flow lebt vom Austausch. Bring dich ein, schick uns deine Fragen, Themen und Gedanken, denn wir sitzen alle im selben Boot und fischen gemeinsam im trüben Wechseljahrstümpel. Für weitere Infos, ehrliche Momente und Eindrücke von unserer kleinen Forschungsreise, besuch uns auf Instagram oder 40flow.de. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns.